Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe hörende Gemeinde, schön, dass wir wieder zusammen sind zum Gottesdienst, zur Audioandacht. Heute zum zweiten Sonntag der Passionszeit, zum Sonntag Reminiscere. Das heißt so viel wie Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Unser Gott schenke uns seinen Segen auch in dieser Passionszeit. Sie mag für uns auch immer wieder, und das ist wichtig, eine Zeit des Innehaltens und Bedenkens sein, was Christus für uns getan hat und bis heute tut. Und so wollen wir diese Andacht, diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beten und sprechen Worte aus Psalm 25 unter der Nummer 713 im Evangelischen Gesangbuch, und ich lade Sie wie immer ein, mit mir diesen Psalm 25 zu sprechen und zu beten. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist der Sünder an den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, darum bitten wir dich um dieses Herz, das nach dir verlanget und das in dir ja die Erfüllung findet. Denn unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Herr, allein. So stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht auch in dieser Passionszeit. Lehr uns bedenken, was du getan hast, in Jesus Christus, unserem Heiland und Herrn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Dort heißt es: Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vater, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Gott lädt ein, so könnte man als Überschrift für diesen Abschnitt wählen und überhaupt über diese Predigt. Gott lädt ein, Gott lädt dich ein als der dreieinige Gott, von dem wir eben gehört haben. Das ist eigentlich unser Lebensthema, dass Gott uns einlädt von Anfang an. Das beginnt ja schon mit der Taufe, in der Gott uns seine Tür sperrangelweit öffnet. Er lädt uns ein. Auch unser heutiger Text ist ja ein Text, den viele vielleicht gedanklich zumindest mitsprechen konnten, weil es die übliche Tauflesung ist. Wenn wir taufen in unseren Gottesdiensten feiern, dann wird dieser Text gelesen. Und so gilt auch diesem neuen Jahr, das ja immer noch ziemlich am Anfang ist, aber wenn wir jetzt schon den zweiten Monat seinem Ende entgegenführend sozusagen, auch in diesem neuen Jahr gilt jedem und jeder von uns, Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen, mit ihm zu gehen, durch das Jahr und überhaupt auf dem Lebensweg. Schauen wir noch einmal auf unseren Text. Da heißt es also am Anfang, als die 11 Jünger, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Da fällt ihnen vielleicht als geübten Bibelleser auf, heißt es 11 Jünger, es waren doch 12, ja. Der eine Jünger hatte sich ja selbst aus dem Rennen genommen. Judas war nicht dabei mehr, der ja aus Verzweiflung dann eben aus dem Leben geschieden ist, aus Verzweiflung seines Verrates und keinen Ausweg mehr gewusst hat. Und der nachgewählte Jünger Matthias ist noch nicht dabei. Der wird erst einige Wochen später dazugewählt werden, sodass es dann wieder 12 sind. Ich finde es besonders auffällig, dieser Stelle, dass es heißt, einige aber zweifelten. Jetzt haben die Jünger, dieser Tag ist ja der Himmelfahrtstag, an dem dieser Text stattfindet, sozusagen die letzten Worte Jesu auf der Erde vor seiner Himmelfahrt. Das haben die Jünger 40 Tage lang Jesus erlebt. Sie haben die Auferstehung erlebt, haben seinen Tod, die tiefe Verzweiflung und dann die Auferstehung erlebt, ihn als Auferstandenen gesehen, durften sogar seine Wundmale berühren, wenn sie das gewollt hätten, wie bei Thomas. Und dennoch, jetzt sehen sie ihn wieder vor sich. 40 Tage lang ist er ihnen erschienen, hat sie gestärkt und gesagt, ich werde von euch gehen, aber euch dann die Kraft Gottes schicken, den Heiligen Geist, wie es dann zu Pfingsten 10 Tage später geschehen wird. Und dennoch heißt es, einige aber zweifelten. Es ist interessant, man kann Jesus so nahe sein, man kann alles mit ihm erlebt haben. Sogar die Auferstehung im Grunde dann miterlebt, nämlich ihn als den Auferstandenen. Und dennoch heißt es, einige aber zweifelten. Was lässt uns denn zweifeln? Wie gesagt, noch eher Anfang dieses Jahres, in dieser Zeit, was lässt uns zweifeln beim Übergang von einer in die andere Lebenssituation, in Leid, Krankheit und Trauer? Was lässt uns zweifeln? Ich weiß, zwei Worte, die so sicher klingen, die aber tief verletzen können. Einmal werden die Worte, ich weiß, drohend und bloßstellend gebraucht. Ich weiß Bescheid, ich kenne dich, ich weiß alles. Wie Stiche dringen diese nackten Wahrheiten in die Seelen anderer ein und bleiben darin mit ihren spitzen Widerhaken sitzen. Die Freude am Wissen um die Schwächen eines anderen Menschen vergiftet nicht nur die Beziehung, sondern auch das eigene Gemüt. Wissen ohne Liebe macht krank. Auch Jesus weiß um unsere Schwächen und Sünden, aber sein Wissen ist an die Liebe gebunden. Darum stellt er uns nicht bloß, sondern bietet uns seinen Schutz an. Ich weiß deine Werke, klingt bei Jesus nicht drohend, sondern einladend, wenn nötig auch zur Umkehr, wie es in der Offenbarung dann eben heißt. Zum anderen sagen wir zu Leidenden und Trauernden, ich weiß. Die Worte sind gut gemeint und geben Vertrautheit mit dem Leid des anderen vor, aber gerade darin sind sie so verletzend. Einer offenbart seine innerste Not und der Tröstende antwortet, ich weiß. Wenn er dann noch seine Leiterfahrung schildert, bleibt der andere einsam und verletzt zurück. Gerade die angebliche Einfühlung in die Not des anderen offenbart das fehlende Einfühlungsvermögen. Niemand kann wirklich in den Schuhen eines anderen laufen, mit seinem Herzen fühlen und seinen Augen sehen. Jedes Herz erfährt seine eigene Bitterkeit. Keine zwei Leiden sind vergleichbar. Wer sie als Leidender vergleicht, verletzt sich selber. Wer sie als Tröstender vergleicht, verletzt den anderen. In der Vorgabe des Vertrautseins mit dem Schicksal des anderen wird das Vertrauen des Betroffenen zerstört. Das viel tiefere Verständnis liegt in dem Eingeständnis der Unfähigkeit, alles vom anderen begreifen zu können. Ich weiß, zu einem Leidenden klingt viel zu überheblich und anmaßend, als könnten wir den anderen ganz verstehen, seine Nöte als eigene nachempfinden. Darin überschätzen wir uns als Tröstende und setzen den Leidenden herab. Die Achtung vor dem Leid des anderen, also die scheinbare Distanz, wäre in diesem Fall die größere Nähe, liebe Gemeinde. Man kann mit dem anderen eher eins werden, wenn man ihn in seinem eigenen Schicksal respektiert. Wenn Jesus sagt, ich weiß deine Trübsal und deine Armut, ist es nicht zu viel gesagt. Er ist der Einzige, der wirklich mit uns leidet und unsere Nöte als seine eigenen erfährt. Seine wirkliche Vertrautheit mit uns macht unser Vertrauen zu ihm nur fester und inniger. Jesus weiß, was wir brauchen, auch in unseren Zweifeln. Jesus weiß, was wir brauchen, darum vertraue ihm. In diesem Jahr, auf allen deinen Wegen, Jesus weiß, was du brauchst, vertraue ihm. Und dann heißt es weiter, Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt, auch die Gewalt über Leben und Tod. Wie sehr wünschen wir uns, dass es jemand alle Gewalt hat, nicht die Gewaltigen und die Unrecht damit verbinden, sondern eben der, der voller Liebe ist. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Wir wissen, dass es eben die Gewalt auch über Leben und Tod. Die wichtigsten Fragen und Eckpunkte unserer Existenz sind damit ja benannt. Das Leben, der Beginn des Lebens, woher komme ich, und der Tod, wohin gehe ich. Und dann natürlich, wozu lebe ich, aber um diese Eckpunkte geht es uns um Leben, um den Anfang, um das Ende. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Es lebte einst ein Kaiser in China. Eines Abends ging er über die blühenden Terrassen seiner kaiserlichen Gärten und erfreute sich an der Schönheit seiner Blumen und an dem Duft der Rosen. Da stürzte sein oberster Gärtner die Treppe heraufstürmend, dem Kaiser vor die Füße, in den Staub. O mächtiger Herr, erhöre mich an. Eben sah ich, als ich dort unten deine Rosenbüsche begoss, den leibhaftigen Tod. Dort hinter einem Baum spähte er hervor und drohte mir mit der Faust. Sicher will er mir an das Leben. Leihe mir, Herr, dein schnellstes Pferd C4, das rascher als der Wind ist, der Westwind, und lass mich entfliehen nach Changa, deinem entferntesten Schloss, das du in den Bergen versteckt hast. Noch vor Aufgang des Mondes kann ich dort sein. Dort wird mich der Tod nicht finden. Nimm das Pferd, um sein Leben zu bewahren, muss man alles einsetzen. Der Gärtner stürmte davon nach den Ställen, bald hörte man den silbernen Hufschlag eines entfliehenden Pferdes. Sinnend ging der Kaiser weiter, aber plötzlich sah auch er dicht vor sich, mitten in den Rosen, den Tod. Doch der Kaiser fürchtete sich nicht, sondern trat ihm rasch entgegen und fuhr ihn an. »Warum erschreckst du meinen Gärtner und bedrohst meine Leute vor meinen Augen?« Da verneigte sich der Tod und sprach, »Erhabener Herr, vergib mir, dass ich dich erzürnte. Aber ich habe deinen Gärtner nicht bedroht. Als ich ihn so unerwartet vor mir sah in deinen Rosen, konnte ich ein Zeichen der Verwunderung nicht unterdrücken. Denn heute früh gebot mir der hohe Herr des Himmels, diesen deinen Gärtner heute Abend beim Aufgang des Mondes in deinem Schloss Changa abzuholen. Darum wunderte ich mich, dass ich ihn hier traf, so weit von jenem Schloss entfernt.« Da neigte sich der Kaiser ehrfürchtig vor dem unsichtbaren Herrn über Leben und Tod und er blickte dann lange in den Kelch einer Rose und er dachte, da rast nun der Mann auf dem schnellsten Pferd, das niemand einholen kann, vor dem Schicksal fliehend, seinem Schicksal entgegen. Beim Propheten Jesaja heißt es, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen, aber ihr wollt nicht und sprecht, nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden euch eure Verfolger überrennen. Ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist der Herr über Leben und Tod und wir sind in seiner Hand. Und dann sagt er am Ende dieses Abschnitts, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Mache zu Jüngern alle Völker. Darum geht es. Mache zu Jüngern alle Völker, lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Und das kommt alles dann noch. Wann sollen wir das tun? Wann? Heute, jetzt, in diesem Jahr, nicht erst morgen, bald, im nächsten Jahr. Darum geht es, das sofort zu tun. Denn dies ist der Tag, darum geht es, liebe Gemeinde, dass wir nicht immer das aufschieben. Es ist so wichtig, dass Menschen eingeladen werden zum Glauben, dass wir das tun, die wir Jesus im Glauben folgen, damit andere mitgehen, diesen Weg des Glaubens und des Lebens, der zum Leben führt. Dies ist der Tag. Die Christen nennen den Tag, an dem Jesus auferstand und alles dunkel überwand, den Tag des Herrn. Und sie nennen den Tag, an dem Jesus wiederkommt und alles vollenden wird, auch den Tag des Herrn. Und darum ist, liebe Gemeinde, jeder Tag zwischen Auferstehung und Wiederkunft Jesu ein Tag des Herrn, ein Tag von Gott, ein Tag mit Gott, ein Tag für Gott und ein Tag zu Gott hin. So bekommen die einzelnen Alltage ihren Wert und ihren Glanz und verlieren ihre Bedrohlichkeit und Sorge. Heute, dies ist der Tag. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ladet ein zum Glauben. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also, öffnet ihnen die Tür, die ich ihnen geöffnet habe. Sagt ihnen, dass die Tür offen steht. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Darum geht es, dass wir das weitergeben. Und dann kommt die Zusage für unsere Aufgabe, die wir als Christenmenschen, jeder und jede Einzelne haben, dieses gute Wort von Jesus weiterzugeben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, das verspricht er uns. Du bist nicht alleine der Aufgabe, sondern ich bin bei euch und darum braucht ihr davon nicht bange zu sein. Weder vor der kleinen Zahl noch vor fremden Menschen, sondern tu das in meinem Auftrag, denn ich bin bei dir. Gott wirkt auch heute, liebe Gemeinde. Das gilt zu jeder Zeit, auch in deinem Leben, auch durch dich. Nimm diese Zusage an. Darum will ich zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, die zeigt, dass wir... Oft fühlen wir uns ja so klein, wir sind doch so wenige und werden immer weniger. Was sollen wir tun? Wir können doch gar nichts. Nein, es kann ganz viel geschehen durch eine Person. Und darum hier eine Geschichte von dem bekannten Sumatra-Missionar Ludwig Nommensen. Er lebte von 1834 bis 1918. Er besuchte tief im Urwald ein abgelegenes Batak-Dorf. Abends saß er mit den Männern um das Feuer und erzählte von Gottes Liebe zu den Menschen, von Jesus und seiner Lebensmacht. Da sagte der Häuptling, »Du, was bist du denn? Ein Reiskorn hingestreut und die Hühner kommen und fressen es auf.« »Schweigen.« Dann sagte Nommensen, »Wenn aber der Mann, der das Reiskorn hingeworfen hat, die Hühner verjagt.« Ludwig Nommensen, auf der kleinen Insel Nordstrand geboren, wird mit 12 Jahren, also noch vor dem Konfirmandenalter, todkrank. Ein Jahr liegt er zwischen Leben und Tod. Auf dem Krankenbett verspricht er Gott, wenn ich gesund werde, werde ich Missionar. Nach einem Jahr wird es besser mit ihm und er möchte sein Versprechen auch einlösen. Als er 14 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Nommensen muss nun 7 Jahre lang die vaterlose Familie ernähren, indem er beim Bauer Hilfsknecht wird. Schließlich wird er Hilfslehrer, was damals Ställe ausmisten und die Schule fegen bedeutete. Auch das macht er in großer Treue jahrelang. Er schreibt an das Missionsseminar in Wuppertal. Er bekommt keine Antwort, er fährt einfach hin und was waren das damals für Wege von Nordstrand bis nach Wuppertal. Nach einem weiteren Jahr kann er mit der 4-jährigen Ausbildung beginnen. Dann bricht er auf nach Sumatra, 1,5 Jahr Fahrt und 3 Jahre Ausbildung im Land. Dann endlich bezieht er als 30-Jähriger, sind 18 Jahre vergangen, seitdem er das versprochen hat, als 30-Jähriger sein selbstgezimmertes Haus. Ein Reiskorn hingestreut. Aber Gott, der ihn gesandt und zubereitet hat, verscheuchte dann die Hühner und Nommensen bleibt bewahrt. Als er mit 84 Jahren zu Gott heimgeht, bilden 120.000 Christen eine lebendige junge Kirche auf Sumatra. Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte, was kann Gott tun? Oft mag sich der Christ in der Welt so vorkommen, hingestreut und preisgegeben, aber Gott, der ihn hingestreut hat, hält seine bergende Hand über ihn und wacht über seinem Ausgestreut und Gesandtsein. Ja, es ist so, liebe Gemeinde, wir sind klein, aber oft wenige. Wir haben nicht sehr viel Macht und Kraft, aber wir haben einen großen, einen großartigen, einen allmächtigen Gott. Darum lasst uns ihm vertrauen, mit ihm leben und darum auch immer im Gottesdienst dabei sein. Die Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen besuchen, die Bibelkreise und Hauskreise ist so wichtig und andere einladen es uns gleich zu tun. Was für ein Segen für uns, für unsere Dörfer, für unsere Gemeinden und für diese Welt. Was beginnt mit einem Mann, ist eine Kirche mit 120.000 Menschen entstanden. Wir sind so viele, die diese Andacht hören, wenn jeder von uns genau das bewirkt, was für eine weltweite Bewegung wird das. Also lasst uns groß von unserem großartigen und allmächtigen Gott denken. Was für ein Segen für uns, für unsere Dörfer, für unsere Städte, für unsere Gemeinden, für diese Welt. Heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise, und ist er doch so klein? Er zieht doch weite Kreise. Lied 621 im evangelischen Gesangbuch, wir singen die erste und die dritte Strophe vom Lied 621.
Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise. Ist er noch so klein? Er zieht doch weite Kreise, o Gottes große Liebe. In einen Menschen fällt, da wird sie fort, in Tat und Wort, hinaus in unsere Welt. Mein Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu mühen, denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Band. Gehst du hinaus als Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand.
Ja, in diesem Vertrauen, dass aus einem kleinen Anfang etwas Großes werden kann, weil wir einen großen, großartigen Gott haben, lasst uns beten und Fürbitte halten. Zu dir, unser Gott, wende ich mich, wandle meine Träume in gelebtes Leben und erfülle mich mit Aufmerksamkeit. Wandle meine Verletzungen in verheilte Wunden und erfülle mich mit Zufriedenheit. Wandle meine Erinnerungen in verstandene Erfahrungen, erfülle mich mit Gelassenheit. Wandle meine Ängste in mutige Entscheidungen, erfülle mich mit Entschlossenheit. Wandle meine Gier in maßvolle Genüsse und erfülle mich mit Bescheidenheit. Wandle meine Sehnsüchte in erfüllte Momente und erfülle mich mit Offenheit. Wandle meine Zweifel in bewegtes Vertrauen und erfülle mich mit Heiterkeit. Stärke meinen Glauben, dass ich dir zur Ehre und vielen Menschen zum Segen liebe und glaube und wirke. Und so beten wir weiter mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bevor wir um Gottes Segen bitten, hier noch die Dinge, die wir gerne mit auf den Weg geben. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten morgen Abend schon. Sie können, wenn Sie in erreichbarer Nähe sind, wie ich so gerne sage, in unsere Abendgottesdienste kommen, am Sonntagabend, und zwar um 17 Uhr in Mengshausen, um 18 Uhr in Hattenbach und um 19 Uhr in Niederjossa. Ganz herzliche Einladung. Schön, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Das Gebet für den Frieden, dazu will ich immer wieder einladen, abends beim Abendläuten, so wichtig, dass wir beten, ganz besonders für das Heilige Land, für Israel, ja, für das Land, für das wir uns so sehr Frieden wünschen. Und es sei in unseren Fürbitten ganz immer wieder mit bedacht und bebeten, damit Gott seinen Frieden schenkt, dort im Heiligen Land und auf der ganzen Welt. Die Kollekte, die ich Ihnen heute empfehlen möchte, ist für Open Doors bestimmt. Die Organisation, die hatten wir zu Besuch in unseren Gemeinden, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und es sind so viele Menschen, die um ihres christlichen Glaubenwillens verfolgt werden. Darum unterstützen Sie die Arbeit von Open Doors. Im Internet finden Sie alle Infos. Eine ganz wichtige Arbeit. Und auch unsere eigene Gemeinde dürfen Sie nach wie vor gerne unterstützen. Auch da finden Sie im Internet alle Infos dazu. Nutzen Sie die Passionszeit. Passionsandachten haben wir in unseren Gemeinden immer mittwochs. Nutzen Sie und suchen Sie Gottes Nähe und auch gerne in unseren Kirchen in Niederjossain, Hartenbach und Mengshausen. So wichtig, dass wir gemeinsam uns versammeln, weil wir Großes von Gott erwarten. Nach dem Segen und dem Nachspiel werden wir uns dann noch mal hören. Auch alles war heute wieder live und ja, wir waren wieder in unserer kleinen Gruppe zusammen, eben unsere Jüngste und ich, unsere Marlene, die den Choral begleitet hat und gleich ein wunderschönes Nachspiel noch spielen wird und singen wird. Und es ist schön, dass das immer noch geht, dass wir zwei ganz oft auch das eben zusammen machen, wenn die anderen unterwegs sind. Aber schön, dass du da wieder mitgeholfen hast, Marlene, auch als Studentin wieder mal zu Hause warst und dann mit mir gemeinsam das aufgenommen hast. Und so empfangt nun alle im Glauben den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Was für ein wunderbares Wissen. Mein Gott ist größer. Ja, weil wir auf diesen großen Gott vertrauen, den wir gehört haben, er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden in seinen Händen. Deswegen können wir getrost auch in diese Passionszeit gehen und darauf vertrauen, er geht mit uns. Mein Gott ist größer. Unsere nächste Andacht erscheint dann zum Ende der Passionszeit fast, am Samstag, den 23. März, dann für den darauffolgenden Sonntag, das ist dann der Palmsonntag, und sind wir auch weiterhin darin verbunden. Und vertrauen Sie auf diesen Gott, der größer ist. Es ist das Beste, was wir tun können. Er geht mit uns durch diese Zeit. Seid ihm alle befohlen. Adieu.